Wie laufen eigentlich Migrationsprojekte im Data Warehouse ab? Wie und wo entwickeln wir uns mit dem Thema Modern Data Stack hin? Was ist das neue Buzzword, was kommt? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Michel von Safdesk in der heutigen Folge, die etwas technischer geworden ist als sonst, bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die zweite Folge mit Safdesk. Mir gegenüber sitzt der liebe Michel. Es geht ums Thema Data Engineering. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, warum du vielleicht auch 3 Sterne auf der Brust trägst. Und dann steigen wir ins tolle Thema ein.
Ja, ich bin Michel. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne.
Sehr happy zu sein und gespannt auf das Gespräch. Wie gesagt, ich bin Michel, ich bin Teamlead Data Engineering seit jetzt 6 Monaten fast. Und die 3 Sterne stehen für die Anzahl der Jahre, die ich bei Safdesk bin. Eigentlich sollten es bald 5 sein. Man muss die Jacke aber immer wegbringen. Und ich gebe die nicht so
gerne her.
Gerne her. Ich habe die oftmals zu Hause an. Okay. Ja.
Also pro Jahr 1 Stern?
Genau.
Gut. Gibt es Leute, die haben den gesamten Kreis voll?
Das Maximum ist jetzt 11. Fast.
Ja?
Ja. Also ich glaube nicht, dass 11 komplett den Kreis zu machen.
Ja, 3, 6, ja. Ja.
Man kommt
so 3/4 vielleicht. Ja.
Das ist aber eine schöne, also ich finde es cool, damit die Leute sehen, wer da ist, wie lange man da ist. Viele haben sie auch nicht an, muss man sagen. Man sieht sie sehr oft, wenn alle zusammenkommen während der Safe Week. Das macht dann auch Spaß.
Ja, cool. Habe ich dich unterbrochen, als du dich vorstellen wolltest?
Was ich mache, ich sage immer, wir Data Engineering sorgen dafür, dass die Daten alle an einer Stelle sind, damit die Analysten und Data Scientists Arbeit machen können. Dazu gehören nicht nur Daten, sondern die ganze Infrastruktur. Sonst zu mir, ich lebe in Frankreich, in Straßburg, also gehe auch täglich über die Grenze.
Weil du nach Offenburg sozusagen pendelst?
Ja.
Ja.
Nicht nur bei der Arbeit.
Ja.
ansonsten privat einiges an Sport. Also ich spiele sehr gern Paddle, Volleyball.
Ja, cool. Paddle habe ich auch angefangen.
Das ist super, super addiktive Sportart.
Ja. Ich kann dir nur unsere Paddle, also ich bin ja bei Falke, wir haben Paddle-Socken entwickelt. Kann ich nur empfehlen. Es geht ja um dieses schnelle Stoppen und Laufen. Start und Stopp sozusagen. Und da sind spannende. Vielleicht kann ich dir im Nachgang auch mal welche zuschicken, musst du mal deine Größe fragen.
Das wäre sehr schön. Ja, würde ich sehr gerne testen.
Okay, wieder unterbrochen. Ich zügel mich.
Alles gut. Aber das war es auch so ziemlich zu mir. Meine Abteilung, wir sind zu dritt. Ich bin nicht nur Lead, ich bin auch aktiv, Leads und Hands-on unterwegs. Dann habe ich eine Mitarbeiterin, die Data Engineering macht. Und ein Mitarbeiter, der AI Automation macht für CS. Das ist eine neue Stelle, die wir gemacht haben, eröffnet haben, weil wir auch den Need von CS sehen, immer mehr Sachen automatisieren zu wollen. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, mehr Tools, um das sehr schnell zu machen.
So, jetzt spreche ich mit dem Techie.
Ja.
Was begeistert dich an der Technik?
Die Flexibilität, was man alles damit machen kann. Grenzen sind wenig gesetzt.
Ja.
Wenn die Regeln, also wenn Grenzen gesetzt sind, dann meistens von Regeln, die irgendwo anders herkommen. Und ich liebe es einfach, die Probleme zu haben. Also wenn man ein aktives Problem hat, jemand kommt, der vielleicht nicht so technisch affin ist oder so und hat ein Problem. Man kann das dann mit der Technik lösen und die Begeisterung der Person, das zu sehen, auch das Problem zu knacken, finde ich ultra spannend.
Jetzt bist du 3 Jahre bei Safdesk oder bald 5, hast du gesagt. So, okay. Ja, 3 Sterne, 5 Jahre. So rum habe ich mich fast fehlleiten lassen. Was hast du denn vorgefunden, als du gestartet bist? Wie alt ist Safdesk? 11 Jahre.
Safdesk ist jetzt Oktober 13.
Ja.
Und wir sind 25, das sind 12 Jahre.
Ja.
Ich habe eine Architektur vorgefunden, die eigentlich schon gut war für den Stand, wo Safdesk war.
Ja.
Ich bin eingestiegen, da waren es knapp über 100 Mitarbeiter. Es waren 2 Analytics Engineers und das war das Data Team. Ich bin dann dazugekommen als Data Engineer. Dann waren wir zu dritt direkt unter dem CFO. Dann gab es noch Analysten in verschiedenen Abteilungen, also besonders ein Product. Die hatten 1, 2 Analysten, einen Marketing vielleicht noch. Aber das war es dann mit dem großen Data Team. Von der Größe von dem Unternehmen oder von der Anzahl der Mitarbeiter war das natürlich total in Ordnung. Und der Tech-Stand war dementsprechend gut. Ich muss sagen, es war kein irgendwie Prozess, der irgendwie an einem Kronjob läuft oder irgendwie Spark Streams, also so sehr rudimentäre Sachen.
Ja.
Es waren schon einige Tools da. Es war auch eine Redshift da, ein Warehouse.
Ja.
Ich glaube, von den ursprünglichen Tools, die ich aufgefunden habe, lebt heute noch 1.
Das heißt, du hast einmal aufgeräumt?
Aufgeräumt.
Ihr habt einmal aufgeräumt?
Ja.
Oder euch weiterentwickelt?
Weiterentwickelt ist das Bessere, ja. Es ist normal, das Unternehmen wurde größer, ja. Die Anforderungen wurden komplizierter und irgendwann konnten die Tools das nicht mehr lösen oder an bestimmten Stellen mussten wir einfach auch neue Tools einführen, weil es das Problem vorher nicht gab.
Gut, jetzt sind wir ehrlich, 12 Jahre hast du gerade gesagt, innerhalb von 12 Jahren ändert sich die Technik schon sehr massiv, da hättet ihr schon sehr viele Glücksgriffe machen müssen, um bei den gleichen Tools weiterzubleiben, oder?
Ja, auch in meinen 5 Jahren würde ich jetzt schon, also nächstes Jahr würde ich schon anfangen, wieder eine Rotation reinzubringen und die Tools, die ich damals reingebracht habe, wieder analysieren. Zumindest analysieren.
Ja, ob sie noch.
Genau, um zu gucken, ob sie noch aktuell sind, ob sie den Use Case, ob sie die Bedürfnisse von den Stakeholdern noch decken oder ob wir was Neues brauchen.
Ja. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie sieht das technische Setup aus? Also im Sinne von, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, die Hörer und Hörerinnen vielleicht auch nicht. So, was ist da überhaupt vorhanden im Sinne von, wie wird das Produkt überhaupt versorgt mit Daten und Co.? Ja. Also ist das kein Realtime-Case zwangsweise oder ist es ein Realtime-Case?
Wir haben auch, da sind Mischungen drin, das kann ich sehr gerne erklären. Als zentraler Baustein von jedem Data-Team ist natürlich das Data Warehouse. Zentral, wo die Daten liegen, wo man die Analysen drauf ausführt und so weiter. Wir haben uns dazu entschieden, kein Lake zu haben. Also wir haben so eine Art Data Lake. Man kann Lake davor noch nutzen oder nicht. Ein Data Lake ist etwas, wo man Daten in einer sehr rohen Form hinterlegt. Das heißt, alle möglichen Daten, wenn man jetzt eine CSV-Datei hat, eine Excel-Datei, eine Word-Datei oder Daten, schon strukturierte Daten vorfindet, dann legt man das alles in ein Data Lake und das bringt man dann langsam in ein Data Warehouse, wo die ganzen Daten nur strukturiert vorgefunden werden. Als Data Warehouse haben wir aktuell die Snowflake. Da sind wir vor kurzem komplett migriert. Also wir haben vor 2 Monaten, glaube ich, die Redshift abgeschaltet komplett. Das war ein Riesenmeilenstein. Und natürlich gibt es noch darum, die ersten Tools, um Daten reinzubringen. Dann hat man EL-Tools, also Extract and Load. Der Prozess heißt ja Extract, Load, Transform. EL-Tools und da haben wir 2 im Einsatz. Wir haben Meltano und Stitch. Stitch ist eine Paid-Software. Die bieten so vorgefertigte Konnektoren an, um Daten aus Systemen, Drittsystemen rauszuholen, CRM-System, Ads-System, also Marketing, HR-System, was auch immer. Und Meltano ist was Ähnliches, aber von der Community getrieben, wo sehr viele Community-Konnektoren da sind und man auch selber Konnektoren bauen kann, weil wenn es noch nichts gibt für bestimmte Nischensoftware, wenn man, keine Ahnung, wir nutzen zum Beispiel Billwerk als Software für unser Billing, dafür gab es keine Konnektoren und dann haben wir eingeschrieben mit Meltano. Das ist ein Weg, das nenne ich den Pull, also den EL-Pull-Weg, weil wir pullen die Daten, wir holen die Daten irgendwo her. Es gibt aber noch einen zweiten Weg, wo Daten zu uns geschickt werden, aktiv aus dem Produkt. Zum Beispiel das ganze Event-Tracking, da kommen ja die Daten vom Produkt zu uns. Da müssen wir nur was liefern, nur etwas liefern, wo wir die Daten annehmen können. Da hatten wir sehr lange Segment für.
Ja.
Da sind wir jetzt auch letztes Jahr umgestiegen. Da kann ich nachher noch etwas genauer drauf eingehen, auf Snowplow. Das ist auch self-hosted, hat viele Vorteile. Größter Vorteil ist für uns natürlich die Datenhoheit und für den Kunden genauso. Die Daten gehen nirgendwo aus.
Bleiben im eigenen Universum, ja.
Ja, genau. Und dann auch sowas wie HTTP-Requests, wo wir annehmen, also Webhooks, Webhook-Endpunkte, wo jemand uns Daten in irgendeiner Form schickt, die wir auch annehmen können. Das sind die zwei Wege, wie die Daten ins Warehouse kommen. Wir nehmen die und schmeißen die direkt roh ins Warehouse. Warum roh? Weil Datenspeicherung kostet heute fast nichts mehr. Also es ist relativ billig gegenüber von vor 50 Jahren. Deshalb hat sich ja auch das ELT geändert. Vorher war es ja ETL und jetzt ist es ELT. Weil das Transformieren damals auf den Rohdaten direkt gemacht wurde und nur die essentiellen Daten gespeichert wurden. Wie gesagt, da haben wir die Rohdaten und wir nutzen dann auf den Rohdaten DBT. Mit DBT transformieren die Analysten bzw. die Analytics Engineers die Daten. Das ist auch ein großer Punkt. Data Engineering wird in vielen Unternehmen betrachtet als komplett ETL oder ELT. Nicht nur das Laden von den Daten, sondern auch das Transformieren. Bei uns ist es getrennt. Und zwar komplett getrennt. Wir machen keine Transformation. Wir wollen die Daten im Data Engineering wirklich nur roh reinbringen.
Hm.
Darüber
Was
hinaus,
für Vorteile hat es?
Der Vorteil ist, dass wir uns darauf konzentrieren können, die Daten reinzubringen, die Prozesse drumherum, die Architektur, das Monitoring und die, wo die Daten dann transformieren, sich dann schon näher am Business orientieren, weil die brauchen auch das Wissen vom Business, wie die Daten transformiert werden sollen. Wenn jemand das komplette ELT abdecken soll, dann muss er sowohl sehr tiefes technisches Wissen haben und aber auch das Business-Wissen, was bei einer bestimmten Größe von einem Unternehmen einfach nicht mehr möglich ist und wo dann die Qualität drunter leidet, meiner Meinung nach.
Ja, das heißt, ihr hattet ein anderes Modell und habt dann umgestellt auf dieses, also sozusagen Methodik kann man es ja vielleicht eher bezeichnen.
Ja, wie gesagt, wo ich ja angefangen habe, da war quasi die Umstellung. Der ehemalige Kollege, der hatte das damals alles gemacht, der hatte das Data Engineering und das Analytics Engineering gemacht, aber dann haben sie halt auch gemerkt, technisch fehlt's, aber er will im businessseitig schon tief drin bleiben und er kann nicht alles abdecken.
Ja.
Und ich muss sagen, es war eine, wie sich es heute zeigt, eine sehr gute Entscheidung. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit über die drei Stellen, die wir haben im Data Circle. Also wir haben Data Engineering mit den Analysten, mit den Analytics Engineers, Data Plattform, wie wir das nennen. Und die dritte Stelle sind dann unsere Stakeholder, entweder die Analysten oder Data Science. Und das funktioniert sehr gut. Was haben wir noch an Tools drumherum? Wir haben noch Orchestration, ein sehr wichtiger Bestandteil.
Ja.
Weil man muss ja, wenn man verschiedene Tools hat, wenn man verschiedene Prozesse hat, nicht jeder Job, also wir nennen das Jobs, wenn wir die Daten irgendwo abholen, das passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann muss natürlich danach direkt etwas gemacht werden. Man kann das alles zeitlich steuern oder man nutzt einen Orchestrator. Da nutzen wir Dexter. Ein sehr großer anderer wäre da Airflow. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, Airflow zu nutzen, weil das einfach zu groß ist. Und das ist sehr, sehr hilfreich, um die Zeit zu verkürzen, um die Daten so schnell wie möglich zu haben. Anstatt dann zeitlich eins nach dem anderen auszuführen, weiß der Orchestrator, okay, der erste Job ist fertig. Der erste Prozess ist fertig, ich starte direkt den nächsten und den darauf und so weiter. Und er weiß, was die Abhängigkeiten sind. Das heißt, wir verhindern damit auch, dass wenn irgendwas schiefläuft in der Pipeline, die Daten kamen nicht richtig rein oder es war ein Fehler, dann liefern wir keine falschen Daten, weil der Prozess hört auf.
Ja. Ja. Wenn man das so ein bisschen, ich versuche gerade zu überlegen, wenn du und lass uns das mal erstmal noch ein bisschen abstrakt beschreiben. Wenn du vor 5 Jahren das vorgefunden hast, hattet ihr weniger Tools, würde ich fast behaupten, und du korrigierst mich, ob es nicht so war. Jetzt habt ihr mehr Tools, weil ihr für gewisse, also Beispiel, und dann verstehst du, glaube ich, wo ich hin will. ELT oder ETL, wie auch immer man sozusagen das sagen will, kannst du am Anfang selber machen. Du schreibst gegen die Quellen Code, stellst dann fest, sobald du 10 Quellen hast, Richtung Meta und Google, die ändern sich mal ein bisschen. Das heißt, du musst auch Betrieb machen. Dann führst du ein Tool ein, das die Arbeit abnimmt. Ihr habt 2. Dann hast du ja sozusagen den Transform-Part, wo du vielleicht vorher das auch manuell gemacht hast, dann holst du dir ein Tool rein. Nimm uns mal auf die Reise mit, warum man das macht. Also warum, du könntest ja jetzt auch 4 weitere Mitarbeiter eingestellt haben oder Mitarbeiterinnen. Also welcher Vorteil hat es, sein Stack eigentlich zu erweitern, sein technisches Stack?
Ich würde die Frage aus 2 Perspektiven beantworten. Erstens mehrere Tools. Man kann ja auch sich nur ein Tool einkaufen, was alles macht.
Fair, ja.
Da gibt es auch welche da draußen. Da arbeite ich oder da ist meine persönliche Präferenz stark dagegen, weil jedes Tool, jede Person hat eine Spezialität irgendwo. Und wenn ein Tool in etwas sehr gut ist und versucht aber alles abzudecken, dann werden die anderen Sachen nicht so gut sein. Ich komme aus dem SAP-Bereich, ich war ja SAP-Entwickler. SAP ist da das beste Beispiel. SAP kam aus dem Finance-Bereich, liefert, ich glaube, weiß ich jetzt nicht mehr, ich bin seit Jahren nicht mehr drin, aber war sehr gut im Finance-ERP-Bereich. Und in den anderen gab es bessere, zum Beispiel Salesforce für den CRM-Bereich. Und ich glaube, im Data-Bereich ist es genauso, wenn nicht noch stärker, dass es für jeden Prozess, weil das so schnell wächst, weil das so neu ist, für jeden Prozess einen Spezialisten gibt. Und das will ich auch ausnutzen. Deshalb will ich für jeden Prozess den Besten nehmen, der für uns passt. Nicht den Besten unbedingt auf dem Markt, aber der, wo für unsere Use Cases passt. Dann zur Frage mehr Personen. Klar, man kann auch alles selber entwickeln. Da ist man vielleicht am Anfang auch sehr schnell. Ich bin davon aber auch überzeugt, dass die Maintenance einen irgendwo einholt und dass man dann sehr schnell gebunden ist. Man ist gebunden zu den Leuten, man ist gebunden zu der Technologie. Wenn man irgendwas ändern will, wenn man heute Tools nutzt, kann man das, ich sage nicht leicht, das ist immer sehr viel, ein sehr großes Projekt und sehr schwierig, aber leichter von einem Tool zum anderen wechseln, als von einer Technologie, die man komplett eingebaut hat, zu einer anderen.
Ja, da sind wir der gleichen Meinung. Ich beschreibe das immer so, du holst dir wenn wir ganz einfach sprechen in der technischen Welt, und ich bin schon, war glaube ich nie tief genug drin leider technisch, aber jetzt noch weniger. Wenn du es so einfach beschreibst, hast du ein Tool, was die Daten zieht, du hast ein Datentool, was die Daten transformiert, speichert und dann natürlich auch perspektivisch hinten visualisiert. Und ich bin ein großer Freund davon, jetzt verrate ich es für die Anbieter, für jedes ein anderes Tool zu nehmen, weil du die Möglichkeit hast, mit der Visualisierung, mit dem Anbieter zu sprechen, willst du nicht was mehr in der Kette haben und damit einzusteigen und es mit dem Extract-Tool genauso. Wirst du es alles bei einem haben, hast du die Situation, der kommt um die Ecke und sagt, er will 30% mehr SaaS und das Thema ist durch, weil die Kosten des Toolstack zu wechseln sind so riesig, dass du eigentlich mitgehst. Und so hast du eigentlich einen gesunden Wettbewerb, würde ich es bezeichnen, den man nutzen kann, um auch weiterhin faire Preise zu haben.
Ja, ganz genau. Also da muss ich gestehen, da bin ich von SAP gebrannt.
Ja.
Jeder, der einmal SAP hat,
ja,
kommt da sehr schwierig raus. Und genauso, also das will ich nicht, dass es im Data-Bereich besonders bei uns nicht passiert.
Ja. Okay, das heißt, wir zusammengefasst, Michel, so ein bisschen, vorher war es kleineres Toolstack, jetzt ist es ein größeres Toolstack, weil ihr auch, glaube ich, mit der Komplexität, mit der Datenmenge sozusagen euch verändert hat. Nehmt uns aber nochmal ein bisschen auf die Reise mit, also warum habt ihr von Redshift auf Snowflake gewechselt? Und dann nicht nur das Warum, sondern auch diese Richtung im Sinne von, wie findet so eine Migration statt?
Also als allererstes für jede Migration beginnt ja nicht mit wir wollen was ändern. Also wenn ich sage wir, meine ich nicht Data oder Data Engineering, sondern meistens beginnt es mit wir haben irgendwo ein Problem. Und das Problem hatten wir bei den Daten, dass wir die Daten sehr spät hatten. Nächtlich liefen unsere Data Jobs und darunter auch DBT. Und DBT hatte eine durchschnittliche Ausführzeit von 5 Stunden. Wenn ich die Daten aber irgendwie erst um 3 Uhr nachts habe, dann sind die Daten erst um 8 Uhr verfügbar. 8 Uhr kann schon zu spät sein für einige Mitarbeiter. Und es wurde immer länger. Wir waren schon über 8 Uhr, wir waren eher bei 9 Uhr, mussten da schon Jobs zerschneiden, damit wir da reinkamen. Und das war schon ein großer Punkt, wo wir dann gemerkt haben, wir müssen etwas ändern. Und da hilft halt nur das, wo die Computation abläuft, also da, wo die Rechnungen gemacht werden, und das ist im Data Warehouse. Dann haben wir vieles versucht auf der Redshift. Das Erste, was wir machen wollen, ist natürlich skalieren. Das haben wir gemacht. Wir haben mit Redshift versucht zu skalieren. Wir haben größere Nodes gekauft. Wir haben mehr Nodes gekauft, noch mehr Nodes gekauft. Und irgendwann haben wir gesagt, es lohnt sich nicht. Die Skalierung ist einfach nicht, es soll sich nicht irgendwie exponentiell skalieren. Also, dass wir pro 1000 neue Kunden irgendwie einen neuen Node von AWS dazu buchen. Mhm. Sondern wir wollen, dass die Skalierung natürlich linear ist. Also, wenn wir x Kunden haben, x Nodes dazu oder x Rechenpower mehr. Und das war auch so ein Punkt, wo dann von den Stakeholdern kam, also von unseren, nicht mal Analysten, sondern von den Nutzern, dass die Daten schneller da sein müssen. Und bei uns intern war auch noch ein großer Mehrwert drin, weil wir haben auch gemerkt, wir kommen mit Redshift ans Limit.
Ans Limit von was?
Von sehr vielen, von okay. Den Funktionen. Also Redshift hat ein Funktionslimit. Redshift hat die Daten ganz anders strukturiert.
Ja.
Redshift hat so Features nicht, die für mich jetzt heute gang und gäbe sind, wie Variants, also Felder, die nicht typisiert sind. Das hat Snowflake jetzt drin, von Haus aus, und das ist eine sehr große Hilfe, auch für die anderen Tools. Wir haben gemerkt, dass sehr viele Tools, die wir nutzen, eine viel bessere Verbindung oder Anbindung an Snowflake haben als an die Redshift, was für uns auch natürlich ein großes Zeichen war und dann auch den Spaß damit zu arbeiten. Wir haben Snowflake ausprobiert und es hat sehr viel mehr Spaß gemacht. Man merkt, es ist moderner von der UI, von den Funktionen. Das war so einer der Hauptgründe.
Aber hättet ihr das Stack, was ihr jetzt aufgebaut habt, auch wieder mit Redshift machen können? Also ist es der Anbieter, der entscheidend ist, oder der Aufbau? Also wie du den Anbieter nutzt?
Ich glaube, man hätte es auch mit Redshift machen können.
Ja.
Wir haben das natürlich auch genutzt, um unsere Struktur umzubauen, ja. die Migration. Ja. Natürlich hilft es auch. Das war auch ein großer Punkt. Ich glaube aber, dass die Redshift uns stärker limitieren würde.
In den Funktionalitäten?
In den Funktionalitäten und in wie schnell wir neue Sachen rausbringen. Auch jetzt für Data Science zum Beispiel ist natürlich die Snowflake extrem interessant. Da wird euch Sebastian noch viel mehr dazu sagen, wie sehr die brennen auf die Snowflake umzusteigen oder schon drauf sind und jetzt Sachen schneller rausbringen können. Ansonsten, ja, ich glaube, auch die Tools, die wir drum nutzen können, hätten wir mehr Probleme mit Redshift. Das haben wir gemerkt bei der Snowplow zum Beispiel. Bei dem Tool für das Event-Tracking hatten wir viel mehr Probleme mit Redshift gegenüber mit der Snowflake. Ich kann da gerne auch noch.
Ja, nimm uns mal auf die Reise mit. Also die was ich mitnehmen will und was ich verstehen will und höchstwahrscheinlich auch die Hörer und Hörerinnen. Viele Unternehmen werden ein altes Data Warehouse haben. Alt meine ich mit vor 5, 7, 10 Jahren eingeführt. So. Wie bewerte ich, ob das noch das Richtige ist? Was sind Indizien dafür, ob es noch das Richtige ist? Und wie ist der Prozess dann von Anbieter A auf B zu kommen? Und wie würde ich merken, dass jetzt B besser ist? Das sind sozusagen die Fragen, die ich jetzt versuche hinzukommen. Ja. Nimm uns da ein bisschen auf die Reise mit.
Bei jedem Wechsel von einem Tool, vor jeder Migration, habe ich angefangen mit einer Nutzeranalyse. Ich habe die Excel-Dateien immer noch, wo ich immer sehe, ich habe angefangen, was sind die Tools, die es da draußen gibt auf dem Markt? Was sind die Kriterien, die das Tool absolut erfüllen muss, also die Must-Haves? Dann haben wir schon eine erste Selektion gemacht, die Tools, die Must-Haves nicht erfüllen, fliegen raus. Beispielsweise Verfügbarkeit bei Snowflake, also beim Warehouse, was waren da Must-Haves? Security war ein großer Must-Have, dass wir da Rollen richtig einstellen können, Data Masking einstellen können. Das waren so Must-Haves. Und dann sind wir im zweiten Schritt haben wir die Nice-to-Haves, also die Kriterien, nach denen wir schlussendlich bewerten wollen, aufgelistet. Dann haben wir diese einzelnen Kriterien bewertet. Da kommt rein Performance, Community, Dokumentation, ML-Funktionen oder Typen, die das Warehouse supportet oder Integration. Also da haben wir sehr viele Kriterien aufgestellt und die Kriterien bewertet bzw. gewichtet. Preis war natürlich für uns sehr wichtig. Wenn das extrem teuer ist, das Tool, dann können wir es uns nicht leisten. Deshalb hatte ein Preis, glaube ich, eine Gewichtung von 0 bis 10 von 9. Performance hatte aber auch eine 8, weil uns war sehr wichtig, dass die Performance besser wird.
Ja, eines der grundlegenden Probleme hast du ja gerade beschrieben. Ja.
Genau. Und dann haben wir die einzelnen Tools bewertet mit Recherche. Da geht man in Reddit-Forum rum, da geht man über...
Okay, krass, ja.
Ja, da geht man wirklich nicht nur Stack Overflow, ja, sondern Reddit, spezielle Data-Foren, ja, auch Podcasts, wo, ja, man andere Sachen hört und sieht. Und dann nimmt man alles zusammen, setzt sich mit dem Team zusammen, bewertet die einzelnen Tools. Und dann
wie lange geht so eine Phase?
Wir haben das über 3 Monate gemacht.
Ja.
Das bewertet, aber wir haben uns nicht eingeschlossen in den Raum drei Monate, sondern wir haben das nebenbei gemacht. Das war ja die erste Phase. Dann kam Redshift als Sieger raus.
Ja.
Es waren noch andere, BigQuery natürlich zum Beispiel dabei. Und dann haben wir den Runner, also den Gewinner genommen, ja, und haben gesagt, wir gehen in eine POC. POC, Proof of Concept. Well, unser Konzept war ja, es erfüllt diese Kriterien.
Ja.
Und dann wollten wir das prüfen. Wenn das nicht der Fall wäre, wären wir mit dem zweiten ins Rennen gegangen und hätten da auch ein POC gemacht.
Ja.
POC haben wir dann angesetzt von insgesamt nochmal 3 Monaten. Nicht komplett nur POC von 3 Monaten, sondern da gehört auch noch eine Planungsphase rein. Was wollen wir überhaupt testen? Wie genau wollen wir es testen? Dann haben wir halt verschiedene Tools angebunden, die wir haben, verschiedene Integrationen getestet, wie viel das kostet, wie schnell das geht. Und bestes Beispiel, Snowplow. Ich habe das angeschlossen. Erstens ging sehr einfach. Wirklich, wir haben es mit Terraform deployed, Snowplow, und innerhalb von 15 Minuten war das angebunden. Und anstatt 10 Minuten Turnover von neue Daten kommen ins Warehouse rein, sind wir jetzt Subsekunde. Also wir sind jetzt unter einer Sekunde, um neue Eventdaten im Warehouse zu haben.
Bin ich kurz irritiert, weil du vorhin gesagt hast, als Entscheider kam Redshift raus. Du meinst, als Sieger kam Snowplow?
Ja, sorry. Als Sieger kam Snowplow, ja, raus. Redshift war aber auch im Rennen natürlich. Wir haben in jeder Bewertung war das ursprüngliche Tool natürlich auch in der Bewertung drin,
ja,
um zu gucken, wie steht's gegen die anderen. Snowflake haben wir dann getestet.
Ja. Und hat dann sozusagen das gehalten, was es versprochen hat.
Ja, ich muss sagen, ich war sehr überzeugt, auch nach dem POC.
Ja.
Wir hatten in dem kompletten Projekt, das ging dann länger als erwartet, die Migration, aber das lag nicht an Snowflake, das lag an uns und DBT. Wir haben den DBT-Part natürlich unterschätzt. Wir hätten ihn auch anders angehen können und sollen im Nachhinein.
Ja. Nimm nochmal kurz die Hörer und Hörerinnen mit, für was ihr DBT einsetzt.
DBT ist, um die Daten zu transformieren. Das heißt, wir haben ja die ganzen Rohdaten.
Ja.
Und wenn wir stellen daraus Modelle, zum Beispiel aus verschiedenen Quellen haben wir Daten zu einem Kunden. Wir haben aus unserem Produkt Daten zu einem Kunden. Wir haben aber auch aus den einzelnen Events Daten zu dem Kunden oder wir haben von Google Daten zu dem Kunden. Und das wollen wir alles in einem Modell vereinen und dafür nutzt man so Tools wie DBT.
Ja.
Genau, und den Teil haben wir komplett unterschätzt, weil wir haben über 600 Modelle insgesamt im Stack. Das ging dann zu lange. Es ging aber auch zu lange, weil wir sehr, sehr hohen Wert auf Qualität gesetzt haben. Und ich muss sagen, da bin ich auch sehr stolz, weil das haben wir auch am Ende geliefert, was die Qualität angeht. Weil die Endanwender, also unsere internen Kunden, Finance, HR, was auch immer, die hatten keinen Datenverlust, die haben keinen Unterschied in den Dashboards gemerkt. Es war schneller. Die Dashboards waren schneller.
Ja.
Aber sie hatten ihre Daten noch 1:1.
1:1 im Sinne von die gleiche Qualität.
Genau.
Ja.
Oh, und da muss ich sagen, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Da hätten wir in dem Projekt sehr oft eine andere Entscheidung treffen können, wo wir auch Fehler bemerkt haben. Natürlich, wenn man migriert und so alte Sachen anfasst, dann merkt man auch, man hat da vielleicht was falsch gemacht. Wir haben natürlich auch Sachen migriert, im ersten Schritt mit dem Fehler, wissen aber jetzt, okay, da müssen wir jetzt im Nachhinein korrigieren. Weil wenn man etwas korrigiert während der Migration und der Kunde plötzlich andere Daten hat, dann denkt er, es ist falsch oder es war vorher falsch. Ja, war es, aber es liegt nicht an der Migration, sondern an etwas anderem. Ja. Da gab es viele Beispiele. Ich glaube, der größte.
Dass ihr danach sozusagen nochmal mehr optimiert habt, weil ihr euch mit dem Kern beschäftigt habt, ja, verstanden, was ja im Alltag untergeht. Ja.
Genau.
Ja. Das heißt, zusammengefasst war Bewertung auf unterschiedlichen Kriterien. Die Bewertung oder Gewichtung der Kriterien war ja oder ist pro Unternehmen unterschiedlich. Die muss man, glaube ich, auf Basis der Gespräche mit den Stakeholdern und auf Basis seiner eigenen Erfahrung festmachen. Dann dazu kommt, dass man dann natürlich viel von den Anbietern versprochen bekommt, ohne jetzt böse sein zu wollen. Und es wurde dann getestet, es hat sich belegt. Und dann war natürlich der Schritt, die Migration selber zu vollziehen. War das dann stepweise oder war es so ein Big Bang?
Initial, also man muss unterscheiden, für uns intern war das stepweise.
Ja.
Für Dashboards quasi war das Big Bang, weil wir wollten ganz am Ende die Dashboards einmal umstellen.
Ja, okay, verstanden.
Und nicht ein Dashboard nach dem anderen, sondern quasi für die internen Kunden, für die internen Nutzer der Dashboards Big Bang, bei uns intern stepweise. Wir haben Iterationen gemacht. Also das war ein sehr, sehr positiver Aspekt im Projekt, der aber sehr lange gedauert hat. Iterationen über, wir verändern unseren Code, unseren DBT-Code, damit das für Snowflake passt. Und dann testen wir die Daten. Und das haben wir dreimal iteriert. Und jedes Mal geguckt, passen die Daten noch, stimmt es noch?
Verstanden.
Und funktioniert der Code?
Man spricht ja, Michel, immer so sehr vom The Modern Data Stack. Der Begriff ist aber jetzt schon für wahrscheinlich 3, 4, 5 Jahre da. Was verstehst du darunter und hat sich das nochmal irgendwie geändert?
Also erstmal, was verstehe ich darunter? Für mich ist es eine, was wir vorhin besprochen haben, eine Ansammlung an Tools. Es ist nicht ein großes Tool. Es ist ein Stack von Tools, die zusammenarbeiten und die verschiedene Bereiche abdecken. Data Ingestion, wie auch immer man das macht, also das habe ich vorhin gesagt, das Pull-Push, zwei Streams, das Data Warehouse, Transformation, BI, Reverse ELT und Orchestration. Das sind für mich die Bestandteile von einem Modern Data Stack. Ist es heute noch richtig? Ich glaube, für viele Unternehmen ja. Viele Unternehmen sind noch nicht bei dem. Für uns, also für Zendesk nicht mehr. Ich will, dass wir auf den nächsten Step kommen, was für mich Data Platform ist. Modern Data Platform. Warum Platform? Weil wir hatten bis jetzt und haben immer noch jetzt einen Stack. Der Stack ist gut. Man will aber immer mehr zu dem Self-Service kommen. Self-Service, man redet oft von Self-Service für die Analysten, für die Leute, die Dashboards nutzen, damit die ihre Dashboards selber machen können. Für mich geht Self-Service aber noch weiter. Und die Plattform muss halt unten auch da sein. Und das ist fängt bei Data Engineering an. Wir müssen eine Plattform für die Analytics Engineers bauen, verfügbar machen, damit die eigenständig arbeiten können, damit die uns nicht mehr brauchen. Ich sage immer sehr gerne, mein Ziel ist es, dass man mich oder dass man Data Engineering nicht mehr braucht. Man wird es immer brauchen, aber dass man Data Engineering nicht mehr aktiv braucht, immer irgendwas fragen muss, sondern man hat diese Daten, man hat das, was man will, zur Verfügung und nutzt es einfach. Da ist jemand im Hintergrund, der das macht, aber man braucht die Person nicht direkt anfragen. Und das zieht sich durch den ganzen Data Circle bei uns, also durch die verschiedenen Schichten in Data bis zu dem Dashboard-User. Deshalb Plattform.
Ja, verstanden. Das heißt, auch in der Technik gibt es mehr Reife, um Self-Service zu etablieren. Das ist so ein bisschen der Schwenk Richtung Low-Code, No-Code, vielmehr den Anwendern was zur Verfügung stellen. Ja.
Oder das so einfach bauen, dass der Anwender es nutzen kann. Ja. Also auch als
das mitzudenken.
Ja. Also wenn man sieht heute, wie viele Tools es da draußen gibt, der Markt ist überschwemmt mit Data-Tools.
Ja.
Wenn man das verfolgt seit 2019, es gibt aber immer welche, die herausstechen, die besser sind als andere. Die Auswahl ist nicht leicht und ich würde nicht sagen, dass meine Wahl heute noch richtig ist für die Tools, die ich damals genommen habe.
Ja. Fairer Punkt.
Ja, und mit den ganzen technischen Änderungen, also wir haben über die ganzen Tools gesprochen, mit dem Unternehmen, was wächst, von wo ich angefangen habe, knapp über 100 zu mehr als 200 Mitarbeitern, wächst natürlich auch die Organisation.
Ja.
Die anderen Teams drumherum, und da muss man sich auch anpassen. Wir müssen auch mit denen zusammenarbeiten. Wir arbeiten sehr stark mit der Cloud Crew zusammen. Also wir haben eine, intern nennen wir das Cloud Crew. Das ist das Plattform-Team, was uns quasi AWS bereitstellt.
Ja.
Wir arbeiten sehr eigenständig, Data Engineering auf AWS. Wir haben aber trotzdem den Counterpart von der Cloud Crew, die uns helfen, das aufzubauen, falls wir da Hilfe benötigen.
Ja. Auf dem sozusagen Snowflake läuft.
Auf dem auch Snowflake läuft.
Ja.
Snowflake haben wir auf der AWS, aber auch sehr viele andere Services wie Kubernetes.
Ja.
Und die ganzen Tools haben wir, oder viele Tools haben wir selber gehostet, sei es Snowplow, sei es Meltano oder Dexter.
Ja.
Metabase sogar, eins unserer BI-Tools haben wir selber gehostet. Warum? Weil Daten auch ein sehr kritisches Thema ist. Man will nicht, dass Daten überall sind. Wir haben das Thema schon von Anfang an sehr ernst genommen, bezüglich Datenhoheit und wohin die Daten fließen. Viele Unternehmen im Data-Bereich sind US-Unternehmen.
Ja.
Muss man auch darauf achten, wohin die Daten fließen. Deshalb haben wir zum Beispiel den Wechsel von Segment zu Snowplow gemacht, weil die haben auch das First-Party-Cookie-Tracking. Das heißt, wir haben den kompletten Prozess in unserer Hand. Das Schwierige bei den ganzen Projekten wurde dann aber auch die Zusammenarbeit mit Engineering oder Cloud Crew. Cloud Crew war mal immer sehr nah, das hat immer funktioniert, weil da auch eine persönliche Connection ist.
Ja, kann auch entscheidend sein, ja.
Ja, muss ich sagen, das ist heute sehr, sehr entscheidend, immer noch bei vielen Themen. Aber Engineering hatte halt andere Prioritäten, die hatten anderen Druck, neue Features im Tool rauszubringen, das Tool auf den nächsten Level zu bringen. Die hatten über die Jahre sehr viel Entwicklung. Und da hatten wir auch unsere größte Challenge mit bei der Migration von unserem Event-Tracking-Tool. Wir sind von Segment weg zu Snowplow.
Ja.
Und man muss sich vorstellen, so ein Event-Tracking-Tool ist wie so ein Monster, was seine Krallen überall im Produkt drin hat.
Ja.
Weil überall
Event feuert.
Ja, überall kommen Events her. Jeder will, und es ist auch richtig, jeder im Produkt will wissen, wird mein Button überhaupt benutzt? Wird das Feature überhaupt benutzt? Wie oft? Und so weiter und so fort. Also da sind sehr viele Fragen, sehr viele Events. Und da kann man nicht einfach zu Engineering hingehen und sagen, wir möchten morgen unser Event-Tool wechseln. Könnt ihr bitte einmal euren ganzen Code umstellen? Natürlich ist es auch nicht überall, sondern es gibt zentrale Module, wo das genutzt wird. Aber da muss man dann flexibel sein. Wir mussten uns Umwege erarbeiten, erdenken. Wir haben mit dem Plattform-Team, was ich heute eine sehr gute Zwischenlösung, ich sage wirklich Zwischenlösung, ich sage das jedes Mal, weil ich will nicht, dass es eine langfristige Lösung wird, eine Zwischenlösung erarbeitet. Und zwar, wir haben so ein zentrales Event-Hub gebaut, weil Engineering hat die Segment-Events abgefeuert. In einem bestimmten Format.
Ja.
Und mit einem bestimmten Framework, das von Segment. Und wir sind hingegangen, haben gesagt, okay, ihr nutzt es genau wie es ist. Wir wollen euch so wenig Arbeit wie möglich machen, aber ihr feuert das jetzt nicht mehr zu Segment, sondern zu einer internen URL. Und die interne URL nimmt die ganzen Events an, ändert die von der Struktur, damit sie zu dem neuen Event-Tool passen und feuert die dann zu unserem neuen Event-Tool ab. Es ist ein Zwischenschritt, der...
Dass ihr im Hintergrund schon die Basis fürs neue Tool bauen könnt, wie die Daten entgegengenommen werden und ihr immer mehr
mit dem
neuen Tool sozusagen ins Produkt reinwachsen könnt.
Genau, ja. Weil man muss da mit dem Produkt, man muss mit den anderen Bereichen, also ich glaube, auf beiden Seiten haben die Analysten müssen mit Product oder mit der ganzen Company zusammenarbeiten und wir auch. Man sagt immer, Data Engineering ist so an der untersten Schicht, so im Kämmerlein. Ja, aber bei so wichtigen Sachen wie Daten holen, müssen wir mit allen Teams zusammenarbeiten. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man dann auch politisch und strategisch mit den einzelnen Abteilungen zusammenarbeiten muss.
Ja. Und es klappt gut.
Es klappt sehr gut, muss ich sagen. Es hilft, wie gesagt, auch, dass ich schon fünf Jahre dabei bin, dass ich die Leute kenne. Ich weiß, wen ich anschreiben muss. damit ich schnell eine Antwort kriege. Das hilft. Ja. Aber ich glaube, das gehört einfach auch dazu.
Ja.
Dafür kriegen die auch schneller.
Ja. Was. Vetternwirtschaft offenbarst du hier gerade. Ja. Jetzt haben wir viel über aktuellen Status, Vergangenheit gesprochen. Was glaubst du, was in 2 Jahren passiert bei euch?
Ich glaube, dass der Plattformgedanke, den ich meinte, schneller kommen kann.
Ja.
Ich sage nicht muss, aber doch das Ganze natürlich Hype-Thema, aber es ist nicht nur ein Hype-Thema, es ist auch wirklich das ganze AI-LLM-Thema, wird auch unsere Arbeit eventuell leichter. Ich sage nicht, dass sie ersetzt wird und ich glaube nicht, dass die Sachen auf viele Stellen ersetzt werden, sondern die Arbeit wird leichter gemacht, dass man einfach schneller Sachen reinbringen kann. Ich liebäugel schon mit Tools wie zum Beispiel DLT Hub. Das ist ein Tool, um auch Daten Ingestion zu machen.
Mhm.
Die arbeiten auch mit einem LLM zusammen oder da ist ein Feature mit LLM, wo man dann sehr schnell so eine Datenanbindung aufbauen kann. Das will ich in den nächsten Wochen, Monaten testen. Und vielleicht, wer weiß, das auch umstellen. Nicht direkt. Umstellungsthemen, Umstellungsprojekte hatten wir jetzt genug. Aber sowas, ich glaube, das Data Warehouse wird noch zentraler, noch wichtiger. Snowflake, wie es ist, weil ich es sehr, sehr gut finde. Ansonsten wird nur die Datenmenge noch viel, viel größer.
Ja, wenn ihr weiter wächst, stimmt, ja.
Nicht nur weiter wachsen, wachsen auch von der
Tiefe.
Von der Tiefe und von der Maturity. Viele Leute merken, oh, Daten sind wichtig.
Ja.
Auch durch das AI-Thema.
Ja.
Und merken, wie wichtig das sein kann und wie sehr das helfen kann.
Ja.
Dadurch steigt der Datenwert auch.
Ja. Die 2 Fragen, die ich jedem Gast stelle. Beschäftigst du dich noch in Straßburg mit Daten? Und welchen Filmtitel würdest du sozusagen der Folge geben?
Jein, weniger. Ich war lange Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Ja.
Da habe ich auch einige Sachen aufgebaut, freiwillige Projekte. Und da hatte ich auch mehrere Versuche, mit Daten was zusammenzubauen, auch vorherzusagen, wann so der nächste Einsatz kommt. Das ist aber schier unmöglich.
Ja.
Und privat hatte ich auch ein Food-Unternehmen mit einem Kumpel gemacht, ist immer noch. Da hatte ich auch verschiedene Tests, um mit Daten vorherzusehen, wie viel brauchen wir für das nächste Event, wie viele Portionen und so weiter. Aber das ist sehr schwierig. Mittlerweile weniger, mittlerweile nutze ich Daten mehr. Bei Paddle zum Beispiel, da gibt es mittlerweile Kameras, die analysieren. Ich finde das sehr interessant. Das heißt, ich sehe das täglich noch in meiner Freizeit und merke es aktiv, aber weniger. Zum Filmtitel. Ich würde den Filmtitel nahe zu dem stellen, was ich vorhin gesagt habe über meine eigene Rolle und wie ich mich sehe, dass ich will, dass die Leute unabhängig sind.
Ja.
Deshalb eher, und das merkt man, glaube ich, als Data Engineer stark, dass man immer im Hintergrund ist. Deshalb würde ich dem den Titel geben, so im Schatten der anderen.
Okay, cool. Fast philosophisch.
Ja. Wir arbeiten im Schatten, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß.
Okay. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Vielen lieben Dank dir für die Einladung.